Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey, Niklas.
Hey, Lukas.
Na, hallo, liebe Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu unserer Review des Domino's Cheesecake Pizza Gedöns.
Tastings, ja, absolut. Ja. Ich entschuldige mich im Vorfeld für alles, was in den nächsten Minuten so kommt. Wir haben unser Essensbestellfenster komplett verkackt heute.
Ja.
Aus verschiedenen Gründen. Achso, ich habe mir erst die Mate aufgemacht. Ich muss erst wieder wach werden. Okay. Ich trinke gleich die.
Trotzdem anstoßen.
Ja. Ja.
Auf alle anderen Nahrungsmittel außer der Domino's Cheesecake Pizza.
Auf alle anderen. Oh, ja, genau. Also eigentlich bestellen wir immer Essen, sobald wir das Event starten. Und dann kommt das irgendwann so in der Mitte oder so. Und dann können wir essen und dann sind wir kurz komatös für irgendwie so ein, zwei Matches.
Ja.
Kommen dann wieder zu uns. Zur Aufnahme sind wir dann topfit, wohlgenährt. Heute kam das Essen während des Main Events, Punk gegen Cena. Und wir sind jetzt im absoluten Fresskoma. Nehmen wir aber trotzdem auf.
Fantastisch, ja. Das wird super.
Mhm. Mhm. Willst du vielleicht erklären nochmal, vielleicht können sich das einige Leute schon denken, die jetzt eben zugehört haben, was das Main Event unserer Domino's-Bestellung war?
Ja, es gibt bei Domino's eine, ich habe ehrlicherweise, du hast es ja bestellt und ich habe dich nicht davon abgehalten,
jetzt
sondern
bestellt, ja, ich habe technisch abgedrückt,
Moment.
Wir haben das abgesprochen zusammen.
Genau, du hast,
gib mir nicht die Verantwortung für dein Versagen.
Also, du hast es bestellt und du lasst mir einfach vor eine Cheesecake-Pizza und ich sagte halt sowas von der Seite wie, naja, wie scheiße kann es sein? Also, an und für sich, nimm doch einfach mit.
Ja.
Und so taten wir es, weil wir uns dachten, für 5,50 Euro,
ja.
Die wird ja nun nicht abnormal groß sein, 17 cm Durchmesser hat sie, laut Werksangaben. Ja, die haben wir dann mitbestellt und als Nachtisch gegessen.
Ja.
Ja. Mhm. Genau. Also es war wirklich das Main Event quasi.
Ja, komplett.
Unsere Speisung. Und wir haben sie auch aufgegessen, muss man dazu sagen.
Ja, haben wir. Restlos. Ja, war richtig scheiße.
Ja.
Richtig scheiße.
Hat nicht ich gucke ganz kurz in die E-Mails, ob irgendwie Domino's aus irgendeinem Grund gerade uns sponsern will oder so. Nee.
Kam nichts von denen?
Nee.
Okay. Wobei, die können uns vielleicht ihre Anwälte ausleihen. Im Rechtsstreit gegen Paulaner.
Ja, immerhin haben sie ja auch ihren Rechtsstreit gegen das beliebte Spiel, das früher mal vielleicht als weiß man nicht was bekannt war und jetzt einfach Würfelstein umschmeißen heißt.
Ja, das Spiel darf nicht mehr Domino heißen.
Genau.
Ja, es gibt auch, also wer das, also das wird hart jetzt Richtung Wintergehend und so, aber die Anwälte von Domino's haben es auch geschafft, dass es die beliebte Weihnachtssüßigkeit Domino-Steine nicht mehr geben wird.
Ja.
Also die haben schon heftige Anwälte, glaube ich.
Glaube ich auch.
Wenn wir jetzt deren Cheesecake runterranten,
ja,
können die uns dann gefährlich werden?
Weiß ich nicht genau.
Wir also, können nicht einen Zwei-Fronten-Krieg führen.
Wir heißen ja nicht der Domino's-Podcast. Deswegen sollte das wahrscheinlich gehen. Oder Cheesecake-Podcast oder so. Der hat halt, also das Ding ist, der hat ja auch nichts mit Cheesecake zu tun, ne? Ist halt irgendeine also diese Cheesecake Pizza, das ist jetzt einmal ganz kurz wichtig.
Ja, ist wichtig. Nehmt euch die Zeit dazu.
Das ist ja immer ein Review Podcast hier.
Ja, wir machen ein Review.
Wenigstens, und wir wollen wenigstens unserem Namen gerecht werden. Im Gegensatz zu dieser Cheesecake Pizza.
Ja.
Also,
ja.
Das ist schon basically eine Pizza, insoweit als dass der Boden Pizza Bodenteig zu sein scheint.
Dass wir darüber wirklich reden, ja.
Aber das, was da drauf ist, diese süßliche, auch leicht säuerliche und mit irgendeinem nicht so richtig zu definierenden Gewürz gepanschte Masse, ist also wirklich beim besten Willen nicht und auch nicht mit aller Ironie des Universums als Cheesecake zu bezeichnen.
Null.
Die hat nichts Käsiges, die hat nichts Kuriges. Also es ist, glaube ich, einfach irgendwie so eine Fettglasur.
Es ist Fettglasur. Es war oben schon so ein Film drauf, weil ich so reingebissen habe in meine zwei Viertel. Dann habe ich manchmal oben sowas abgezogen, als wenn sich, als wenn erwärmte Milch irgendwie Haut bildet. So, ja. Da war schon so ein Scheiß drauf, den man so runterziehen konnte. Der hing dann so an der Oberlippe, sapschte so ein bisschen rum und hat die Gewürze in mein Maul getragen.
Ja, bisschen wie Creme Brûlée, aber ohne das Knackige.
Und den guten Geschmack, ja.
Ja, klar.
Genau, genau. Also eigentlich, aber vermutlich deutlich mehr Fettgehalt.
Denkbar.
Und Zuckergehalt und wirklich das Gewürz, irgendwas zwischen Kardamom, Muskat und Kot.
Zimt war es nicht.
Nee, mein erster
dachte Gedanke ich erst. War Zimt, ja. Also auch als ich dran gerochen habe, dachte ich erst, es wäre Zimt, aber nee. Ich glaube nicht.
Nee. Hast du, man, es gibt ja auch keinen Cheesecake mit Zimt, aber auch mit diesem Gewürz gibt es keinen Cheesecake. Also wer das verbrochen hat, ohne Scheiß. 5,49 €, die gibt uns niemand wieder was. Top 7 heute der Dinge, die man mit 5,49 € kaufen könnte, die besser sind als Domino's Cheesecake Pizza. Meine Fresse, ey. Ja. So. Was recherchierst du gerade?
So, Cheesecake Pizza, da ist sie.
Ah, okay.
Also, Domino's Cheesecake Pizza, 985 Kilojoule. Frischer, handgemachter Teig, 17 cm, mit leckerer Creme nach Cheesecake-Art und mit Zimt und Zucker verfeinert.
Das war Zimt?
Angeblich. Legende für, achso. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas wie legendär bekannt für irgendwas.
Ja.
Aber nee, wenn ich aufklappe, dann steht da nur Legende für Allergene und Zusatzstoffe sie unten.
Und die ist wahrscheinlich ellenlang. Ja.
Ja. Tatsächlich ja.
Ja, okay. Oh Gott.
Ja, wunderbar.
Genau, hätten wir das geklärt, das ist wichtig. Müssen wir jetzt wieder, wie bei der letzten Episode der Night of Champions Preview, so ein Disclaimer vorne ran schicken, dass die ersten 10 Minuten nee. Auch übersprungen werden können?
Nee, wir sind unter 10 Minuten geblieben, da müssen wir das nicht.
Okay, dann ist alles gut.
Okay. Oh, meinst Gott. Du, Cheesecake-Pizza ist in Saudi-Arabien legal?
Dass das Zimt sein sollte. Es hat null zimtig geschmeckt.
Null, ja, null. Optisch sah es so aus, aber null sonst. Ich glaube nicht, dass das da legal ist. Gut, es gibt schon so ein paar. Also ich glaube, dass der Ethikrat. Ach nee, wir sind in Saudi-Arabien. Ja, ist legal.
Ja. Gut möglich, dass wir jetzt rechtliche Probleme bekommen.
Mit der Tourismusbehörde Saudi-Arabien?
Zum Beispiel, ja. Die ist umtriebig.
Die stecken doch in extrem drin, ne? Oder so?
Ja. Also zumindest eine Zeit lang war das völlig absurd übertrieben, was sie da an Werbung geschaltet haben und so.
Ja.
Ja.
Krass.
Nun gut, neben unserem Nachtisch-Tasting haben wir sozusagen als beiläufige Unterhaltung nebenbei uns auch WWE Night of Champions angeguckt.
Sie, ja, komplett sogar. 6 Matches.
Ja.
Alle Singles-Matches, interessant. Ja. Die Preview habt ihr bestimmt gehört.
Und wenn nicht, dann was soll das?
Mhm. Finde ich auch frech.
Ja.
Also wer die jetzt nicht gehört hat, irgendwie. Ja, Review, gehen wir rein, oder?
Ja, lass mal reingehen.
Okay, starten wir mit Main Event?
Können wir machen.
Ja, CM Punk gegen John Cena. Oder starten wir mit dem Gesamtgefühl? Das ist immer die Frage.
Weiß ich nicht, bei entscheide dich halt für eins. Ich überlasse es jetzt mal dir.
Ich glaube, ich würde lieber mit einem Gesamtgefühl starten.
Okay.
Ja. Das heißt aber nicht, dass wir das machen müssen.
Nee, müssen wir wirklich nicht.
Hast du ein Gesamtgefühl?
Weiß ich nicht. Gute Frage.
Gott, was eiern wir hier rum nach unserer Cheesecake-Pizza?
Ich denke halb so schnell wie sonst.
Ja, ich auch, wirklich. Ich kann gar nicht klar. Deswegen versuche ich dir Fragen zu stellen, damit du irgendwas sagst.
Ja.
Aber es klappt halt voll nicht.
Weiß ich nicht so genau.
So weit waren wir schon. Ich weiß es auch.
Es war schon sehr zerfahren irgendwie. Ein paar Sachen sind passiert, die ich geil fand. Aber ich habe, wenn ich jetzt so ein Vorab-Fazit schmeißen sollte, dann fühlen sich, und ich bin ja sonst immer großer Fan davon, wenn in so Premium-Live-Events oder so Dinge in ein nächstes Kapitel gebracht werden und dann aber das Weitergehen offen gelassen wird, ne? Aber man so gespannt nach vorne guckt. Und das gab es hier durchaus auch, aber irgendwie habe ich mir bei, zumindest jetzt so aus dem Kopf, bei ungefähr allen Sachen, wo sich Veränderungen oder Abschlüsse eingestellt haben, irgendwie gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr bekomme,
und noch ein bisschen Teaser dafür habe, was denn jetzt, wie es denn jetzt weitergehen soll. Irgendwie, es fühlt sich auf so eine weirde Art unabgeschlossen an. Und zwar nicht in a good way. So, sondern irgendwie, ich bin so ein bisschen, aber das kann halt auch einfach wirklich daran liegen, dass ich extrem freskomatös bin. Irgendwie fühlt es sich noch nicht so richtig an, als wäre es zu Ende. Weißt du, was ich meine?
So. Ja, der arabische Traum geht weiter.
Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das so ein bisschen unvollendet zurückgelassen alles. Nicht nur, weil der Nachtisch richtig scheiße war.
Ja, okay. Fühle ich anders tatsächlich? Ich finde schon, dass hier sehr viel abgeschlossen wurde. Im klassischen Sinne. Ohne das, was du gerne hast, dieses Weitergehen und dass noch offene Dinge mitgetragen werden.
Ja.
Das habe ich hier auch nicht. Es war für mich so ein klassisches Abschlussevent.
Okay.
Natürlich haben wir ein Turnier, zwei Turnierfinals gehabt, so. Die sind zwangsläufig abgeschlossen dann. Wir haben ein Main Event gehabt, was auch halt einen relativ klaren Abschluss hat jetzt quasi mit möglicherweise einem Aufwärmen von Punk und Rollins so irgendwie. Also das ist halt super konfus gewesen mit ganz vielen Leuten da drin und so durcheinander Shit. Ja, aber also was, wo ich beide bin, ist, ich bin jetzt nicht gespannt unbedingt auf die nächsten Wochenshows oder so.
Ja.
Ich frage mich ein bisschen, wie Jacob Fatu irgendwie jetzt gegen, ich glaube, es sind mittlerweile 19 Leute in der Faction von Sikoa, vorgehen will, so.
Ja, kann sein, dass in der Zwischenzeit noch jemand dazugekommen ist.
Ja, bestimmt.
Jetzt seit dem Event. Wir nehmen das jetzt gerade am Sonntag auf.
Ja, heute ist Sonntag.
Genau, es könnte also in der Zwischenzeit sein, dass da noch 2, 3, 4 Leute mehr sind.
Aber so vom Gesamtgefühl, was wirklich aufs Event geguckt, ich fand den Mittelteil am interessantesten, was selten ist.
Ja, das stimmt.
So, Match 3, Match 4. Zane und Cross und Sikoa Fatu fand ich irgendwie am geilsten.
Mhm.
Das, also, ne, auch wegen persönlichen Sympathien gegenüber der Wrestler. Ja, da, auch der Street Fight war irgendwie nice, so. Ripley und Rodriguez hat Spaß gemacht, belanglos, aber hat Spaß gemacht.
Ja, war unterhaltsam.
Main Event fand ich massiv scheiße, aber das Ende wiederum geil. Ich weiß nicht, ob geil zu viel gesagt ist, aber das ändert mich irgendwie dann doch. Fand ich irgendwie gut. Ich finde Cena lustig.
Unterhalten mindestens.
Mhm, mh.
Das kann ich auf jeden Fall so aus nächster Nähe als Zeuge berichten.
Ja, genau. Ich muss viel lachen. Und die Turnierfinals, die waren so, waren da so.
Ja, wobei Cody Randy war schon nice.
Gutes Match. Habe ich jetzt aber auch kein schlechtes Match erwartet bei den Veteranen so. Ja.
Hat uns ein bisschen was über die Leute erzählt.
Ja.
Ja. Bei Jade Cargill und Asuka halt nicht.
Okay, aber so insgesamt würde ich jetzt sagen, wir waren ja in unserer Preview. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir hier ein Saudi-Event sowohl als Preview als auch als Review besprechen. Warum wir das tun, haben wir in unserer Preview gesagt.
Ja.
Ich das gerne nochmal an. Wenn ihr es vergessen habt.
Oder die Preview nicht gehört habt, aber...
Ja, die Leute haben
genau, wir erläutern, nicht gestraft. Wir erläutern das da auf jeden Fall am Anfang, wie wir das mit unserem Gewissen vereinbaren.
Ja, genau. ja, wie habe ich den Satz angefangen oder einen Gedanken?
Du wolltest insgesamt zu dem ein Fazit ziehen.
Habe ich das nicht schon? Achso, nee. Doch. Ich wollte sagen, dass wir in der Preview sehr viel Gutes antizipiert haben, die Card sehr stark fanden.
Ja.
Und hohe Erwartungen, glaube ich, dann doch auch ans Event hatten. So, mit dem, was wir da besprochen haben. Diesen Erwartungen konnte das Event für mich jetzt nicht wirklich gerecht werden, so in Gänze. In Teilen nur.
Ja, das verstehe ich. Wobei ich retrospektiv auch einfach sagen würde, also ich finde die Card immer noch hochkarätig, so von der Besetzung her und weil es sind alles Singles-Matches, alles hat irgendwie halbwegs eine Bedeutung, bis auf Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez und da kann man schon noch sagen, das hat wenigstens für die eine Bedeutung.
Ja.
So, und es war für Rhea ja auch kein unwichtiger Sieg. Im Endeffekt.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch, also bei allem, was wir in der Preview gesagt haben, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass das jetzt so das überkrasse Mega-Event wird, bei dem ich jedes Match irgendwie in meine Jahresbestenliste, die ich nie mache, packen würde. So, sondern es war eher so ein ja, guck mal, da sind nur Singles-Matches und alles ist irgendwie interessant und über und da geht was. Und dem wurde es für mich schon gerecht.
Hm.
So. Und um ehrlich zu sein, die Matches haben eigentlich alle ungefähr das delivered, was ich erwartet habe.
Rein matchtechnisch so, genau. Qualitativ, ja.
Ja, okay. Ja, genau. Mhm. So, ne? Und an manchen Stellen hat es mich dann doch auch gut unterhalten, beziehungsweise überrascht, was dann halt so passiert ist. Also ich habe eigentlich meinen Frieden so rein qualitativ mit dem ganzen Ding, aber genau, rein gefühlsmäßig ist es schon so das, was du am Anfang gesagt hast, deines Fazits. Es hat jetzt auch nicht unbedingt meinen Bock geschürt, mich zu Montag wieder einzuschalten und rauszufinden, wie es jetzt weitergeht. So, also da bin ich normalerweise ja ganz weit vorne dabei, was das angeht.
Ja.
So, und irgendwie nicht. Aber wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, was so passiert ist, dann bin ich schon auch auf ein paar Sachen gespannt. Aber irgendwie fühle ich es gerade nicht so doll. So, ne?
Ja,
auf so einer rationalen Ebene bin ich schon auf ein paar Sachen gespannt, so.
Ja.
Aber vom Gefühl her bin ich jetzt nicht so, ja Mann, weiter geht's.
Ja, Ramin.
Ja. Oh, gut, dass du es ansprichst. Ich möchte mich an dieser Stelle aufrichtig bei Keek the Sneak dafür entschuldigen, dass ich ihn mit Lil Keek, die beiden sind ungefähr gleich alt, aber kommen aus wirklich verschiedenen Gegenden und beide wirklich wichtige historische Figuren in der Hip-Hop-Kultur, aber Lil Keek natürlich Screwed Up Click und Atlanta und so, Keek the Sneak als Originator quasi, der das Yaramin groß gemacht hat in der Bay Area, ganz andere Person am Ende des Tages. Sorry.
Moment mal, es gibt Little Keek und Keek the Sneak?
Ja.
Und das sind keine Cartoon-Figuren?
Nee, man schreibt die auch beide anders. Little Keek schreibt man K-E-K-E und Keek the Sneak schreibt man so, das Keek so wie das man Sneak schreibt, also K-E-A-K.
Wild.
Ja.
Es ist immer wieder faszinierend, was es für Menschen gibt auf diesem Planeten, was die für Namen haben.
Ja, das stimmt.
Wie die aussehen, was sie so machen. Lustig. Ja, Menschen, wirklich.
Das war, ja genau, das musste auch noch gesagt werden.
Gibt es eine andere Spezies auf diesem Planeten, die unterschiedlicher ist? Sowohl optisch als auch so vom Verhalten und so als Menschen? Nee, oder?
Bestimmt.
Ey, Delfine sehen doch alle gleich aus. Füchse, alle gleich. Also so kleine Unterschiede in Größe, Form, mal andere Augen oder so. Aber Menschen sind halt komplett unterschiedlich.
Aber Spinnen zum Beispiel auch. Aber die Frage ist, würde man Spinnen jetzt alle unter einen Hut kehren oder sind das verschiedene?
Das wäre ein abartiger Hut, wenn man den lüftet.
Unter einen Hut kehren. Ich, weißt du, ich jongliere hier einfach sinnlos mit Sprichwörtern.
Ja,
genau. Ja. Das wäre wirklich ein krasser Hut, wenn alle Spinnenarten der Welt darunter wären.
Richtig krass. Also kann man ja, ein Hut ist ja nicht auf Größe festgelegt, müsste ja halt riesig sein.
Ja.
So ein riesengroßer Hut. So.
So ein texanischer Autoverkäuferhut.
Ja, genau. Ja, genau. Oder ein Sombrero.
Oh, stimmt.
Ein Sombrero hat gar nicht so viel wirkliche Fläche für den Kopf da drin. Das ist ja mehr Außenfläche. Da kannst du nicht viel drunter kehren, glaube ich.
Stimmt.
Ja. Ich glaube, ein Zylinder passt
Zylinder
mehr
rein. Wäre gut.
Ja.
Ein Zylinder genau. Wäre ein gut. Top 7 der besten Hüte, um darunter möglichst viele Spinnen zu sammeln. Ich würde sagen, Zylinder ist auf jeden Fall weit vorne.
Ja, ja. Stimmt. Ja, okay. Okay.
Ja, und Dings, diese klassischen, wenn wir Hüte im weitesten Sinne zählen lassen, dann diese Rastafari-Mützen, weißt du? Wo man sonst auch so seinen ganzen Dreadkopf so reintun kann.
Ja, die, natürlich, so ein Beanie Deluxe quasi.
Genau.
Ja, das geht auch. Wir können halt auf Kopfbedeckung gehen, tatsächlich.
Ja, Hut ist ja ein dehnbarer Begriff.
Nee, okay, also lass die mal kurz einmal machen, diese Top 7.
Je nachdem, aus welchem Material der Hut ist.
Ja.
Ja.
Dehnbar, ja, okay, ja, wow. Wortwitze und sowas musst du heute echt mir ein bisschen Lean geben, so. Also, ja, okay. Kann ein bisschen dauern, bis die durchkommen. Durch die Fettmasse.
Ja, ich bin mir selbst nicht sicher, wenn die rauskommen, ob die, ob's hätte sein sollen.
Wenn's falsch ist, ich kann dich auch heute nicht irgendwie korrigieren oder so, ne? Deswegen fang gar nicht erst an, irgendwelche Brandzugehörigkeiten oder so zu sagen.
Oder so. Und du versuch mal Dinge, für die wir rechtlich belangt werden können, irgendwie, also ne, so Diffamierung und sowas, bisschen im Zaum zu halten, weil ich weiß auch nicht, ob ich schnell genug bin.
Ja, ist okay.
Fiel das Wort nicht ein.
Bin?
Ja.
Osama. Okay, pass auf. Ich bin in der arabischen Terrorismuswelt gerade vom Kopf her.
Ja.
Ich werde wahrscheinlich heute noch rechtlich belangt. Oder geschächtet.
Schächtlich.
Lass mal kurz die Top 7 machen.
Ja.
Die Hüte. Also wir hatten schon.
Sombrero, Zylinder.
Ich würde Sombrero rausnehmen.
Willst du rausnehmen?
Ja,
sogar?
Das ist die Außenfläche. Da kannst du Spinnen drauflegen. Aber nicht drunter, weil der Kopf ist da, also keine Ahnung, ein klassischer Sombrero-Kopf ist ja nicht größer als ein anderer.
Aber wer sagt denn, dass du den Hut so rum, wie er getragen wird, auf dem Kopf nutzen musst? Du kannst ja auch beim Sombrero einfach mal draufhauen in die Mitte und den dann umdrehen.
Ja.
Und dann hättest du ziemlich viel Fläche, wo du Spinnen drunter verstauen könntest.
Stimmt, es geht auch echt um Spinnen, ne? Ja. Ja. Okay, nimm den Sombrero da rein, ist mir egal.
Ich würde schon Sombrero mit reinpacken. Ja. Also Sombrero, Zylinder. Dann haben wir diesen Rastafari-Beanie. Beanie-Dingsbums, genau, sind drei schon mal.
Hier, Imker. Kopfbedeckung, Imkerhut.
Stimmt.
Passt mega viel rein.
Imkerhut auf jeden Fall. Ja. Normalerweise dafür gedacht, Insekten außen wegzuhalten, aber Spinnen sind ja auch keine Insekten. Insofern ist es gut.
Spinnen sind Menschen. Ja.
Genau, Spinnen sind Menschen. Ja. Genau. Wenn wir etwas von Spider-Man gelernt haben, dann, dass mit großer Macht Menschen Spinnen sind.
Also vier haben wir?
Vier haben wir schon mal.
Okay.
Ach so, ich habe noch diesen texanischen Dings, so Autoverkäuferhut von diesem einen Dude bei Simpsons halt. Ich glaube, der ist kein Autoverkäufer.
Ja, ich weiß,
aber dieser, der immer so in die Luft schießt und Jeha-Dings. Ja, so einen sehe ich schon auch.
Ja, ist gut. Fünf. Nennen wir ihn Jeha-Hut.
Ja, so ein Jeha-Hut. Ist gut. Fünf.
Jeha-Hut. Hier, so ein antiker 30er-Jahre-Tauchglockenhelm.
Oh, so, ja. Sehe ich.
Und wenn wir das in die Moderne führen, können wir einen Astronautenhelm
nehmen. Aber das ist basically das Gleiche.
Es ist eigentlich das Gleiche.
Genau.
Astronautenhelm ist vielleicht fassbarer.
Ja.
Es gibt mehr Astronauten als Taucher.
Was? Nein.
Nein.
Aber so Tauchglocken trägt man, glaube ich, nicht mehr.
Nee.
Das ist aus der Mode gekommen.
Ja.
Ja. Ist auch schwer.
Passt super viele Spinnen rein, glaube ich.
Glaube ich auch. Das stimmt. Aber es ist auch blöd für die Spinnen, weil es halt auch echt schwer.
Und ja.
Dann kriegt man die auch echt nicht gut da raus und die können nicht gut atmen. Ja. Also ich finde, die meisten Hüte bieten sich eher an als so eine Glasglocke, weil sie wenigstens atmungsaktiv sind. Also aus Tierschutzgründen bin ich fast schon gegen diesen Taucherglockendings.
Du glaubst, durch Glas kann man atmen?
Nein, eben nicht. Aber durch alle anderen Hüte kann man besser atmen. So. Müssen Spinnen atmen?
Spinnen haben Lungen.
Ich frage ja, ich stelle doch nur Fragen. Okay, eine fehlt uns noch. Ein Hut.
Hier, was ist mit diesen komischen englischen Ladies?
Nein, diese Dings, diese Hüte, die Guards vor dem Buckingham Palace aufhaben.
100 pro, beste. Ja, die sind so unnötig hoch.
Ja,
so ja, perfekt, die sind, ja, gut. Geil.
Keine Ahnung, ob diese Guards nur vom Buckingham Palace rumstehen, aber ihr wisst schon, welche ich meine.
Ja, natürlich.
Okay, wo waren wir eigentlich? Night of Champions.
Geil. Ja. Okay, so haben wir vom Königshaus wieder den Dreh gekriegt zum Königreich Saudi-Arabien.
Voll gut, wie du im Nachhinein noch eine Überleitung gestrickt hast daraus, dass ich einfach gesagt habe, wir sollen zurück zum Thema kommen. Ist voll gut von dir. Es wird eine unserer besten Folgen, glaube ich.
Es gibt so Episoden, da denkt man, bitte, keine NeuhörerInnen, so, weißt du, als wenn jetzt irgendwer so hört, oh, guck mal, Schwitzkasten.
Ja.
Hier so, da hör ich doch mal rein. Die sind doch bestimmt kompetent. Und dann hören sie diese Scheiße hier. Und wissen aber nicht, dass wir auch manchmal gute Sachen sagen.
Ja, das stimmt.
Ah!
Aber das muss es auch geben.
Ja.
Das muss es auch geben.
Ja. Sollen wir schon sagen, was wir nächste Woche vorhaben?
Nee.
Okay. Ja gut, dann rein wieder. Also, wir waren noch gar nicht richtig drin, ne? Main Event, lass doch mal bleiben.
Ja.
CM Punk. Weil du hast eben gesagt, du warst bei den meisten Matches ungefähr bei dem, was du erwartet hast, so irgendwie. Bei CM Punk, ich meine, das sind alte Männer, die da irgendwie so wrestlen, da habe ich tatsächlich vom reinen Match her wirklich ein bisschen mehr erwartet. Immer noch, zumal Punk ja auch echt richtig gute Matches dieses Jahr gewrestelt hat.
Ja.
Und auch Cena, auch so letztes Mal Cena und so, das war im Ring schon echt alles solide bis gut. Nur jetzt hier, das wirkte für mich so müde. Das wirkte so müde, das war so richtig seelenloses Wrestling stellenweise für mich im Match.
Verrückt, ne? Oh. Also entweder es war super warm da, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber wird wahrscheinlich gut klimatisiert gewesen sein.
Das wäre für die Frauen schlimmer gewesen als für die Männer.
Ist richtig, für die drei Frauen.
Drei Frauen, wir hatten viel mehr. Wir hatten hier etliche Mädels. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Ich meine die Publikum.
Fünf. Ach so, nein, ich meine
nicht die gearbeitet haben.
Platzierte Statisten sind auch Arbeit.
Ja. Tint.
Ja.
Es, und das, glaube ich, ist näher an der Wahrheit, als es jetzt irgendwie auf das Klima dort zu schieben. Man muss dann doch umso mehr einen von 7 sehr voluminösen Hüten ziehen vor den Gegnern, die John Cena und CM Punk so in den letzten Monaten hatten, wie gut die haben aussehen lassen.
Ja, es so, kann gar nicht.
Also allen voran Drew McIntyre, so.
Ja.
Und ich will damit die Leistung von CM Punk nicht kleinreden, ne? Da gehören schon immer noch 2 zu. Aber wenn eben nur einer von den 2 da ist, die dazugehören und sich das halt nicht so ergänzen kann, dann sieht man halt, was auch draus werden kann, weil John Cena gegen CM Punk war sicherlich vieles, aber kein gutes Wrestling-Match der beiden.
Ja. Einfach von Segment zu Segment gezogen, geschleppt teilweise, ein paar Dinge probiert, da fehlte Drive, da fehlte Energie.
Ja.
So, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die beiden jetzt irgendwie sich das gegenseitig nicht abzwacken können. Ist denkbar. Oder vielleicht auch irgendwie hat das CM Punk keinen Bock, jetzt doch irgendwie Saudi-Arabien zu sein. Vielleicht hat er gemerkt, ja, das, was Cena vor 2 Wochen bei SmackDown gesagt hat, war halt schon wahr. Jetzt bin ich irgendwie hier und verkaufe meinen Arsch. Ich seelenloser Hurensohn. So, vielleicht hat er das gesagt, gedacht.
Hat er ja auch gemacht, ne? Also in dieser Pre-Show-Gedönsung, so PK oder was auch immer das war, wo er dann so rauskam und sich erstmal bei ganz Saudi-Arabien entschuldigt hat und bei allen saudischen Fans für irgendwas.
Jean-Luc Picard, was, ja?
Ja, hat er so einem, so einen Fan sich rausgepickt und ihm die Hand geschüttelt und gesagt, er entschuldigt sich bei ihm und bei allen anderen dafür, was er so, naja, egal.
Wirklich?
Ja, hat er. Aber dann, also davon mal ganz abgesehen, der Christoph Maria Punk hat ja auch einfach sich am Freitag bei SmackDown einfach hart blamiert.
Ja, stimmt. Das war ja wirklich, das zieht eine, ja auch noch mit. Ja.
Ja, das war ja wirklich eine gottlos beschissene Promo.
Ja. Ja.
Also noch nie hat es John Cena so leicht, seelenlos zu gucken.
Ja. Ich habe in unserer Preview gesagt, ich erwarte von CM Punk nach der Vernichtung durch John Cena in der Vorwoche, jetzt bei der Go-Home-Smackdown vor Night of Champions, die beste oder zweitbeste Mic-Performance ever, um diese Vernichtung von Cena am Mic, der aus der Vorwoche, wieder gut zu machen, beziehungsweise zu kontern. Ne? Also Cena hat in einer grandiosen, wir haben die auseinandergenommen über viele, viele Minuten in der Preview, ja, Promo, CM Punk zerstört, wie CM Punk meiner Meinung nach noch nie zerstört wurde.
Mit großem Spaß.
Mit großem Spaß, mit großer Kreativität, mit großem Überraschungsmomentum, großartige Leistung einfach.
Voll.
Und CM Punk muss natürlich dann, wie jeder, dem so etwas passiert, gerade als Face, in der Anschlusswoche liefern, muss kontern, muss sein Mann stehen, seine Frau stehen, so. Dann kommt CM Punk raus als Doktor of Punkonomics.
Punkonomics.
Und blamiert sich bis auf die Knochen, ja. Und das ist ein guter Hinweis von dir, dass es einfach vielleicht die Tage geschwelt hat. Oder diese 2 Tage irgendwie jetzt, ein Tag, ne? Genau, SmackDown war Freitag, Night of Champions Samstag, dass Punk dann einfach gemerkt hat, ja, fuck, das war jetzt richtig scheiße. Hm. Und so wirkte er auf mich in diesem Match irgendwie.
Also es war schon ein Tritt in die Eier. Mhm. Das hat so richtig Luft aus dem ganzen Ding rausgenommen.
Komplett, ja.
So.
Komplett.
Und das ist gerade für jemanden wie CM Punk auch irgendwie echt ungeil. Und ich finde dafür auch keine Rechtfertigung, so. Also weil es war dann schon auch zu bemüht, um es jetzt abzutun als sowas wie, ja genau, damit wollte er ja nur zeigen, wie albern diese Rap-Auftritte von Cena immer waren. Das ist Quatsch. So, dafür war das wirklich viel zu bemüht, dafür hatte er auch, also er hatte ja gute Sprüche, so ist ja nicht, ne? Es war nur einfach so scheiße vorgetragen, er hat sich 2-mal massivs verhaspelt.
Ja.
So,
ich habe 3 gezählt sogar.
Ja, guck mal. Zum Glück kennt sich wenigstens einer von uns mit Rap aus.
Und mit Zahlen.
Genau. Dir wäre das mit Keek the Sneak und Lil Keek zum Beispiel nicht passiert. Dass du mich auch einfach so in der Preview dann hast ins offene Messer laufen lassen, statt das direkt richtig zu stellen, ey, mit all deinem Wissen. So.
Weißt du, wenn man so richtig auf Schnauze fällt und danach wieder aufstehen will und besser sein will, dann muss man das richtig machen und fühlen auch so. Und du musstest jetzt einmal durchs Tal gehen, durch die Hölle gehen, dich so blamieren wie CM Punk bei SmackDown. Ich konnte dich da nicht rausholen. Das wäre im Endeffekt nicht gut gewesen für dich.
Ja.
So, das ist Tough, Tough Love. Ja, so haben wir die Preview
das.
Genannt.
Das, ja, das passt doch.
Soll ich noch ein bisschen weiter erklären, warum ich das gemacht habe?
Nee, ist schon okay. Okay. Als residenter Kulturbeauftragter dieses Podcasts, Popkulturbeauftragter, ist es natürlich wichtig, dass du im Zweifelsfall auch sowas dann Platz einräumst, damit zum Beispiel so eine Richtigstellung wie hier auch passieren kann.
Ja,
so.
Meist kommt mit Zahlen dann angefüttert bei mir.
Genau.
Ja. Mathematische Richtigstellung.
Eben.
Deiner popkulturellen
Unzulänglichkeiten,
danke. Genau.
Als nächstes höre ich noch KI-Bands oder so.
Läuft! Da, kann ich kurz diese Plattform nutzen, um andere Leute zu warnen?
Ja, mach das bitte. Deswegen habe ich es ja angeteased. Bitte. Mach.
Ich höre seit, also wirklich Leute, ich höre seit so 2-3 Wochen, höre ich bei Spotify ist das hauptsächlich, höre ich halt immer, höre ich so eine Band. Mhm. Kommt da immer so rein. Und mein Algorithmus perfekt so getroffen. So, ich höre so. Meist so, also die Band ist auch so, keine Ahnung, so Alternative, Folk, Blues, Rock, ja.
Vintage.
Vintage, Retro, 70er, so, ne?
Ja.
Klassisches Genre.
Ja.
Und The Velvet Sundown heißen die. Ich habe heute erfahren, dass es eine fucking KI-Band ist. Ich höre die seit, also wirklich jeden Tag höre ich davon irgendwas, so ein, zwei Songs. Die machen richtig geile Mucke, so. Das ist einfach eine... verfickte KI-Band, die mittlerweile über 400.000 monatliche HörerInnen haben.
Es gibt keinen die.
Ja, das wird gehört. So. Also ich hätte darauf kommen können. Ich habe tatsächlich mich mal gewundert, warum die 3 Alben rausbringen im Jahr 2025.
Ja.
Und die Bilder sehen halt so KI-generiert aus, aber das kann einfach ein normaler Artstyle sein, den die halt benutzen für sie. Die sind halt 4 so Jungs. Wie gesagt, mich schockiert.
Ja, zu Recht.
Dass man das nicht kennzeichnen muss.
Schrecklich.
Das wird gepusht, so, weißt du? Also, ich hätte jetzt 3 andere Bands hören können, die es halt wirklich gibt.
Ja,
so,
richtig.
Und da hätten Leute aber, davon 5 Cent bekommen.
Aber dann, genau, dann hätten ja Leute dafür bezahlt werden müssen. Das ja. ist das Ding. Es ist wirklich, also.
The ja. Velvet Sundown heißen die, wirklich. Tötet sie.
Es geht nicht.
Man kann sie nicht mal töten, ey.
Das ist wirklich schlimm.
Dürfen wir zu terroristischen Attacken gegenüber Serverlandschaften aufrufen?
Weiß ich nicht genau, ist wahrscheinlich von der Kunstfreiheit gedeckt.
Wir haben so Leute wie Iona in der Hörerschaft.
Ja, ist gefährlich, ne?
Und hier, irgendwer hat uns doch mal einen Grundriss vom Bundestag geschickt und so, da sollten wir doch irgendwie einen Sturm drauf machen.
Ja.
Q&A-Frage.
War das nicht Tessa?
Ja, stimmt. Wir haben so terroristische Frauen in der Hörerschaft. Zumindest.
Der einzige Wrestling-Podcast wahrscheinlich, der das hat.
Ja, geil.
Ich bin stolz auf uns.
Wir wieder.
Also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt zu irgendwelchen, so fragwürdige Dinge sagst, wie du das manchmal machst, dass das von der Kunstfreiheit gedeckt ist und wahrscheinlich gehen wir auch als Kunstprodukt durch. Vor allem, wenn man jetzt diese ersten 30 Minuten hier nimmt. Weil besonders fundiert war das bisher ja nicht.
Wir haben einen Großkonzern beleidigt, wir haben... Ja, okay, ja.
Okay. Okay.
Gut.
Also, zurück zu CM Punk und John Cena.
Ja.
Wrestling war also scheiße.
Wolltest du noch was zu der Promo sagen? Von
Punk? Ach so, stimmt, da waren
wir. Da warst du, glaube ich, am Ende.
Genau. Die war scheiße. Ja. Ja, okay. Ja, also ich glaube, warum die Kacke war, haben wir jetzt auch gesagt.
Ja.
Und weißt du, was ich am allerschlimmsten daran finde? Ich finde wirklich am allerschlimmsten daran, dass CM Punk, von dem ich wirklich viel halte und den ich für einen cleveren Typ halte, gerade was halt so sein Referenzen-Game angeht und halt auch dieses Ganze so, wie er mit den Historien seiner Gegner spielt und so, je nachdem, wie viel von seinen Promos er halt selber schreibt oder nicht. Aber dennoch, also die Kunstfigur CM Punk zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie wirklich smart ist.
Mhm.
So. Und ich finde schon, ich fühlte mich schon echt in meiner Intelligenz beleidigt, dass dieser CM Punk, der zu John Cena gesagt hat, so, ey John, du machst ja einfach nur jetzt gerade das, was ich damals gemacht habe, als ich gegangen bin mit dem Titel. So, das war sein Vorwurf, ne? Du machst einfach den CM Punk jetzt, John Cena. Dass ausgerechnet dieser John Cena, dieser CM Punk, nachdem John Cena einen besseren CM Punk gemacht hat, als Antwort rauskommt und einen schlechten John Cena macht. Also, weil erstens macht er damit genau das, was er John Cena vorwirft.
Und zweitens zeigt er damit halt einfach, weil das schlechter macht als Cena, wie sehr Cena dann doch besser ist als CM Punk. Denn Cena konnte einen besseren CM Punk machen als CM Punk. Das war sein Ding in dieser überkrassen Promo, so eine Woche vorher. Und Cena beantwortet das halt mit einer, also wirklich beschissenen Persiflage, wenn man so will.
Punk beantwortet das, ja.
Genau,
ja.
Punk beantwortet das mit einer beschissenen Persiflage auf Cena. So. Also sowohl das Handwerk sozusagen zeigt sein Unvermögen, als auch das gewählte Mittel ist einfach dumm, weil er damit überhaupt keinen Punkt zu machen hat. Das war von der Idee schon, war es schon kacke. Und dann war es in der Umsetzung auch noch scheiße.
Vielleicht war die Idee ja, Cena genau deswegen genau so einen Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, es ist, dass es kacke ist, wenn man einfach nur das macht, das nachmacht, eine Persiflage macht. Hab versucht, irgendwas Gutes da zu finden oder eine Rechtfertigung oder so. Ich verstehe nicht, wie das Backstage dann auch vonstatten geht, dass da jemand diese Idee pitcht und alle und so Leute wie Cena und Punk sagen so, ja, geil, lass machen. Ja, Punk, kannst du rappen? Ja, krieg ich hin, klar. So
jeder
lustig.
Kann rappen.
Ja, so lustig.
Ich hab eine These und die lautet, Punk hat die ganze Zeit allen gesagt, so, ey Mann, ich hab so eine geile Idee, pass auf, ich werde euch alle überraschen, lasst mich mal machen. Und alle waren so, okay, ja gut, du bist halt Christoph Maria Punk, wir glauben dir.
Ja.
Und dann hat er das gemacht. Und alle waren so, oh Gott, okay, also wir lassen wieder jedes Skript abnehmen, das geht ja gar nicht.
Einfach so ein Fehltritt, hat danach richtig aufs Maul gekriegt und war deswegen demotiviert in diesem Match. Mhm. Ja, ist denkbar. Ganz schwierig. Also, ne, von dem, was da an Potenzial liegen gelassen war, ne. Wir haben ja auch in der Preview darüber geredet, wie krass das eigentlich ist, bemerkenswert, dass man diese historische Fehde in so einer Intensität und Kürze abspielt hier, ne.
Ja.
In wenigen Wochen, 2, 3, 4 Wochen so. Und, dass man da natürlich, wenn man das so macht und so startet, wie mit dieser Cena-Promo gegen Punk vor 2 Wochen, dass man dann halt richtig hart liefern muss in der Kürze. Und CM Punk kann ja alles. Mhm. Der ist ja, du hast gerade gesagt, außer CM Punk kann alles außer zwei Dinge: rappen und Buckshot Lariats. Ja, das die zwei Dinge, die er nicht kann.
Und auch kein Octopus Hold.
Octopus Hold geht auch gar nicht. Himmel.
Ja.
Ja. Was CM Punk sagt, du hast gerade gesagt, die Figur ist super smart, so. Das heißt, man erwartet von der Figur einfach wirklich viel und ich erwarte dann aber auch von dem Menschen, der Wrestling lebt und seit Jahrzehnten verkörpert und versteht eigentlich wirklich, dass da wirklich eine innovative, krasse Idee bei wegkommt, so. Die muss mehr von ihm kommen, aber er muss sagen können und die Macht hat er mittlerweile in dieser Phase seiner Karriere, nein, das ist scheiße, das mache ich nicht.
Ja.
Das hat er offenbar nicht gemacht. Ja, jetzt haben wir das gesehen. Und das hat sich, genau, also das hat, ich, keine Ahnung, ich sag dir mal so, wenn Punk jetzt wirklich was richtig Heftiges, Geiles bei SmackDown gemacht hätte, was mich emotionalisiert hätte und richtig reingezogen hätte, ich glaube, dann hätte ich dieses Match tatsächlich, so schlecht es dann auch technisch war, vielleicht besser genießen können, so.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Und so war das Gegenteil jetzt der Fall. Vielleicht habe ich jetzt das noch schlimmer empfunden, als es war.
Denkbar, ja.
So.
Mich hätte dann auch noch viel mehr interessiert, was mit der Crowd-Dynamik abgeht, so. War Punk ja wirklich auf verlorenem Boden bei SmackDown, ne? Es war einfach, nee. Ja. Naja.
Wie unglaubwürdig Cena dann auch Punk während seiner Rap-Performance da gesellt hat auch so, ne? Immer so dieses, oh Gott, oh nein. Oh, dann guckt er sich um, das ist ja fürchterlich, was passiert mir denn hier? Ja, nichts passiert, er macht sich gerade irgendein Mann vor dir lächerlich. So.
Ja, also wobei rein inhaltlich ist das schon noch halbwegs nachvollziehbar, weil es jetzt nicht so, als wären die Sprüche nicht cool gewesen, aber das auch, wie gesagt, das ist alles so Kram, den habe ich auch gefühlt schon mal gehört.
Auch so inhaltlich, auch dieses You Can't Wrestle hat er nochmal aufgehoben, das gab's ja schon bei Cody Cena.
Ja, ja.
So.
Ja, ja.
Also ich fand's auch inhaltlich jetzt nicht so.
Ja, naja.
Ja. Ohne Witz, ey.
So, okay. Ja. Und dann passierte das Match und so, bei so, yada, yada, yada. So, und dann ertönt die Musik von Seth Rollins einfach.
Ja.
Und in einer zur Matchgeschwindigkeit passenden Dynamik geht Seth Rollins dann zum Ring runter.
Ja.
Ist vorher der Ref gestorben?
Das war eigentlich ein geiler Moment, weil der Ref ist gestorben, genau. Und dann hat Punk gerade im Ring einen neuen Ref angefordert und und auf die Anforderung kommt Rollins raus. Stimmt. Was ein richtiger Taunt ist, so gegenüber Punk nochmal, die Blutsfehde nochmal hat aufkochen lassen. Schöner Moment eigentlich.
Ja. Ja. Naja, so, und dann kommt, genau, Seth Rollins ist wirklich sehr langsam raus und steht sehr lange draußen rum. Und macht dann so eine Zuschnappgeste und dann schnappen Braun und Bronson zu.
Ja, Braun und Bronson, Alter. Geil. Charles Bronson bei WWE, hätte ich nie gedacht.
Ja, so, und dann passiert ein bisschen Chaos, die Stars.
Ja, ich sag, wie es ist, da machen sich die Rollins-Leute ein bisschen auch zum Affen.
Ja, schon, es war ein bisschen einfach.
Also es gab nachher noch Saves von Penta und Sami Zayn und so, die kamen auch noch und haben das irgendwie aufgehalten.
Held der arabischen Halbinsel. Sami Zayn.
Held
gleißender Paladin.
Ja. Paladin
des Halbmondes.
Sorry, Paladin ist ganz schwierig, das ist Christentum-Ding, oder?
Ah, nee,
das ist
ein Kreuzritter. Des Halbmondes.
Kreuzmondritter, ja. Des Halbmondes, ja, genau. Lawrence von Sami von Arabien.
Ja, Sam, genau.
Wollte retten. Ja, Penta macht auch einen geilen Save, auch immer geil, wenn man einen Save macht. Und er hat ja trotzdem seinen Slowdance-Move gemacht. So, das heißt, wenn du wen retten willst oder so, dann lauf doch
hin. Nee, Penta wollte niemand retten.
Penta wollte aber tanzen.
Das war völlig klar. Penta hatte kein Interesse daran, irgendwen zu retten. Der wollte nur den Seth Rollins-Leuten aufs Maul hauen. Dafür kann er sich ja Zeit lassen.
Ja, das stimmt.
Wenn die vorher jemanden vermöbeln, ist nicht sein Problem.
Die müssen ja an ihm vorbei zur Rampe wieder. Ja,
genau.
Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, genau. Also viel Shenanigans so. Und das fand ich aber eigentlich ganz interessant dann wirklich gemacht und auch irgendwie erfrischend gemacht. Weil, ne, also Rollins wollte sich natürlich in das Match dann reinbucken mit seinem Koffer. Und Punk und Cena mussten zwangsläufig halt zusammenarbeiten, um diese Gefahr abzuwehren, weil die beide keinen Bock hatten auf Rollins und seine Hunde. So. Und das war dann irgendwie schön. So.
Und es begann ja dann auch so mit, als dann Lil Nate Charles Robinson runtergesprintet kam, als Rollins eincashen wollte.
Ja.
Dann mit diesem fast schon Braun Breaker-esken Auftritt von Cena, wie er dann einfach Lil Nate wegtackelt.
Komplett weggetackelt.
Also, dass ich das nochmal sehe, dass John Cena einfach einen heranstürmenden Ref einfach so wegklopft, das war schon ein bisschen lustig.
Ja, fantastisch.
So,
warte, dazu noch kurz ein schönes Detail. Charles Robinson war auch der Typ, der bei dem legendären Cash-In von Rollins zur Rampe rannte damals. Das ist richtig schöner Full-Circle-Moment, dass er jetzt, weil Rollins hat er da auch wieder gefordert, dass ein Ref rauskommt und dann kommt Charles Robinson raus erst so. Ja, schön, dass sie das so nochmal gemacht haben. Nur jetzt war halt Cena im Weg.
Wunderbar. Ja. Ganz wunderbar. Ja, genau. Und dann hat Cena schon so ein bisschen Momente, gerade in dieser Auseinandersetzung mit Rollins, wo man jetzt schon unterstellen könnte, aha, vollzieht sich hier jetzt dann doch so ein Face-Turn, ne? Wie ich ihn so dieser Freitags-Promo auch so ein bisschen als Signal angedichtet habe. Und das wurde hier durchaus fortgesetzt. Mhm. Und zwar sogar so weit letztendlich, also ne, der Cash-In wird dann verhindert und so und so geprügelt, dies, das. Du hast es ja richtig gesagt, Punk und Cena mussten ein bisschen zusammenarbeiten und dann stehen sie beide im Ring und stehen sich gegenüber, die da eigentlich das Match haben, Punk und Cena. Und dann ist es CM Punk, der seine Hand ausstreckt zum Handschlag für John Cena. Und ich finde, in diesem Moment kommt dann total vieles wieder zusammen, was bis dahin der Fehde so ein bisschen wieder abging nach dieser desolaten Punk-Promo, so, weil da wurde es dann halt auch einfach smart im Sinne von die Abgewichstheit von beiden gibt sich so ein bisschen die Klinke in die Hand und man weiß nicht, was man jetzt von was zu halten hat, weil Cena gibt dann Punk die Hand, sie umarmen sich, Cena macht in die Kamera wieder diesen toten Blick, wie damals beim Turn gegen Cody. Weicht zurück, will zum Low Blow ansetzen. Punk hat's geahnt. Man denkt sich also,
Hat Punk überhaupt Cena erst die Hand gegeben, nur um den Low Blow zu provozieren und ihn dann abzufangen und ihn so, weißt du?
Ja.
Das ist dann schon wieder geil. Das ist dann wieder gute Mind Games. So.
Ja, ja.
Das hat dann wieder gebockt. Stimmt, ja. Ja, und letztendlich ist es dann der sich wieder einmischende Rollins, der mit einem Curbstomp gegen CM Punk das Ding für John Cena holbar macht, so nachdem Cena dann Rollins rausschmeißt.
Ja.
Und dann ist das Ding durch. So, zwischendurch wurde aus diversen Attitude Adjustment ausgekickt und bla bla bla.
Ja, genau.
Ja.
Genau, das Ende, wie gesagt, fand ich dann schon irgendwie innovativ in manchen Elementen, so. Also da war schon ein bisschen was bei, das war mehr als nur ein normaler verfehlter Cash-In, so. Da ja, war genau. Schon ein bisschen mehr drin. Das Ganze hat Cena auch wieder wahnsinnig, zumindest opportunistisch, aber auch irgendwie smart dargestellt, so. Cena kommt hier erhobenen Hauptes raus, finde ich. Hat auch wenig wirklich heeliges Zeug zumindest durchsetzen können. Ja. Er wollte ja auch einmal sogar mit dem Titel angreifen, während des Matches hat er dann gelassen.
Hat er gelassen. Auch
interessanter das Moment.
Genau, das Publikum hat No gechantet und das haben die Kommentatoren noch hervorgehoben und er hat es dann sein gelassen, seine Lieblingswaffe den Titel einzusetzen. Also dieser angedeutete Faceturn, der bleibt so ein bisschen stehen. So, ne? Und
Komplett, ja.
Und das, wo John Cena jetzt steht, ist halt irgendwie auch alleine. Weil im Endeffekt CM Punk als klarer Face, zumindest vorher so, mit dem hat er jetzt offensichtlich eine ziemlich von Feindschaft geprägte Fehde gehabt. Aber auch Seth Rollins als klarer Heel wurde von ihm abgewehrt und ja weggeflankt. Mhm. Es ist jetzt wirklich so ein bisschen Cena gegen alle. So.
Ja.
Ist irgendwie geil. Cena gegen das, gegen Leute, für die das Publikum ja auch chantet. Das ist ja auch so das Ding, ne? Also, und gerade in dieser Dreierkonstellation, da gönnt ja keiner dem anderen, den nicht nach Zimt schmeckenden Zimt auf dem Pizza Cheesecake.
Oh Gott, hast du wieder den Pizza Cheesecake? Ich hab ihn gerade vergessen, ne? Oh. Ja. 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 Und jetzt stell dir vor, dass da noch irgendwie mal Roman Reigns oder so zukommt.
Ja, konnte ich mir fast nicht vorstellen, so selten, wie die Leute das gerufen haben.
Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Interessante Gemengelage, andererseits aber auch irgendwie nicht interessant. Also es tut sich ein bisschen was bei den Main-Eventern, aber ich bin nicht so Freund von diesem ganzen, es kommen halt dann auch irgendwie immer so Mid-Kader reingelaufen, wie eben Penta oder so und machen so mit bei dem ganzen Scheiß. So. Ach.
Ja, das wirft für mich auch ein komisches Licht.
Mal also, zu viel.
Genau, gerade vor dem Hintergrund. Also ich check ja, warum die Schergen von Seth Rollins die außer Gefecht gesetzt haben, so, ne? Weil im Endeffekt hat ihm das ja seinen Money in the Bank Koffer gesichert. Mhm. So, und dass die jetzt auf Rache aus sind als Faces, okay, meinetwegen. Dass die verhindern wollen, dass Rollins wenigstens Schaden in Anführungsstrichen anrichtet mit dem Koffer, okay, sehe ich auch irgendwie. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Die fühlen sich halt nicht so sehr an, als würden sie in der Liga spielen. So, also da setzt sich so ein bisschen das Problem fort, das wir bei Money in the Bank schon hatten. Dass halt Seth Rollins eigentlich so deutlich über allen anderen steht, dass es jetzt erst recht albern wirkt, wenn die sich einmischen wollen. So.
Ja.
Die Personalie John Cena allerdings ist für mich jetzt über diesen ganzen Aufbau hin zu Night of Champions und jetzt auch mit dem Event Night of Champions wirklich, wirklich weiterhin richtig krass interessant. Also so wie ich das in der Preview auch gesagt habe, ich finde es super spannend, wo sein Weg jetzt hingeht, welche Färbung sein Charakter halt auch bekommt, weil es scheint ja echt nicht so zu sein, als würde er jetzt derbe Facey werden, sondern der zieht halt irgendwie einen gewissen Stiefel durch und vielleicht passiert wirklich das, was ich meinte, ne, und zieht dabei das Publikum auf seine Seite. So. Mhm. Also den finde ich durchaus interessant. Punk und Rollins beide jedoch nicht so geil rausgekommen aus der Nummer, oder?
Ja, geht mir auch so. Punk hat jetzt halt super viel verloren innerhalb von einer Woche für mich. Und Rollins macht halt gerade Dinge, die nicht klappen. Mhm. So, ne? Also kommt er mit drei Leuten raus, so. Puh, weiß ich nicht. Könnte man auch mal schaffen, wenn man jetzt richtig heftig wäre, so. Also Rollins kam nicht gut aus diesem Event raus, so. Das tut mir dann auch leid, das schadet ihm dann auch ein bisschen der Reputation, ja. Ja, genau. Also, Cena bin ich auch bei dir, wird immer interessanter, so.
Eine Sache, die du aber noch gesagt hast, als wir geguckt haben, die möchte ich hier herausheben, weil ich die sehr, sehr cool fand, ist, dass Seth Rollins hier in dieser Paarung und nicht drüben zum Cash-In einsetzt, ist irgendwie natürlich extra geil bei genau diesem Match zwischen seinem ewigen Erzfeind CM Punk und John Cena, weil einerseits er damit eben den Titel holen könnte und andererseits ausgerechnet eben seinem Erzfeind CM Punk das Ding wegschnappen könnte. Das ist schon eigentlich extra nice, dass das hier so war. Und da hätten wir in der Preview durchaus drauf kommen können.
Ja, stimmt, voll. Haben wir gar nicht drüber geredet. Mhm. So hat er nur eins davon geschafft, ne? Punk halt das, die Nummer versaut.
Immerhin.
So mit dem Stomp. Ja, okay, gut. So viel zum Main Event.
Ja.
Cena ist weiter Champ. Cenas Gegner für SummerSlam steht jetzt auch fest. Es ist wieder Cody Rhodes.
Das ist eine gute Überleitung.
Ja,
ich weiß nicht, wie du das in deinem jetzigen Zustand geschafft hast.
Weiß ich auch nicht. Hat Randy Orton besiegt.
Ja.
Haben wir beide getippt. War das Opening Match. War das zweitlängste Match des Abends. Und ja, hat durchaus Spaß gemacht.
Voll.
War wrestlerisch. Geil. Geile Nummer.
Ja.
Hätte noch ein bisschen mehr... ja, wobei, wir hatten ja sogar ein bisschen Character-Progress so. Also Randy Orton hat halt wirklich versucht, mal wieder alte Heel-Tactics anzuwenden so.
Definitiv.
Ne, Turnbuckle abgeschraubt und so. Davor wollte er, glaube ich, mit dem Stuhl angreifen. Oder? Nee, war das der Stuhl? War der Stuhl auch?
Ja, auch. Ja.
So, also hat mal wieder ein bisschen versucht, wirklich so alles zu tun. Hat er auch bei SmackDown gesagt, dass er alles tun wird, um diese Krone zu bekommen. Ja, Cody konnte es aber verteidigen.
Ja. Ganz schön, also weil das schon beim Betrachten des Matches durchaus interessant war, wie sehr Randy dann doch der Crowd-Favorite war, zumindest hier in Saudi-Arabien.
Ja, voll.
Wie ich hier sage, als wären wir als Korrespondenten vor Ort.
Wir sind vor Ort, wir sind jetzt in Jeddah, nicht in Riyadh, aber in Jeddah.
Wir haben uns einfach verfahren.
Ja, genau. Die Straßen waren einfach so gut.
Ja.
Wir haben der Preview über die glänzenden Straßen und die toten Gastarbeiter gesprochen. Sind wir weitergefahren nach Jeddah. Ja. Oder haben noch ein bisschen nach Teheran.
So, und dann vor dem Hintergrund ist natürlich bemerkenswert, dass dann Randy Orton derjenige war, der hier dann, naja, zumindest einen Turn angedeutet hat. So, gleichzeitig ist aber auch cool, dass Cody Rhodes auch nicht so richtig sauber aus der Nummer rausgegangen ist letztendlich, weil Randy Orton hat ja auch noch den Punt-Kick sogar angesetzt und dann nach einigen Zögern durchziehen wollen, aber zu lange Zeit dafür gebraucht, sodass Rhodes ausweichen konnte. Und dann hat er Randy Orton halt in diese, in die entblößte Ringecke gestoßen, mit den Rippen voraus und daraus Kapital geschlagen und das Match so... nicht zu seiner eigenen Zufriedenheit gewonnen, weil Cody dann auch durchaus bedröppelt geguckt hat, so auf den Hergang. Jetzt kann man ja natürlich fragen, ob das nur nochmal untermauert, wie sauber Cody Rhodes ist, oder ob er möglicherweise Blut geleckt hat und Gefallen an der dunklen Seite findet. Man wird es sehen. Jedenfalls ist er jetzt mit diesen finsteren Machenschaften blutbefleckt.
Gott.
Mit
Oh Gott.
Mit Schandflecken auf der Krone
ja.
Zum König des Ringes gekrönt worden.
Ja.
Ja.
Für Orton ist es tatsächlich interessant, weil Orton hatte ja schon mal in Saudi-Arabien so eine befleckte Niederlage. Gunther hat ihn ja, glaube ich, damals gepinnt und die Schulter war irgendwie nicht unten und so. Da haben sie doch aufgenommen, noch storyline-technisch. Das heißt, Orton hat immer Pech in Saudi.
Frag mal Asuka.
Asuka, hat die auch Pech?
Kommt wir schon noch zu.
Okay. Ach so, das meinst du, ja. Deswegen, ja, für Orton ist, also, die Personalie Orton ist eigentlich am interessantesten hier rausgegangen für mich, so, weil er war danach schon echt pissed.
Mhm.
So. Also, der hat, auch als Cody dann nochmal ganz ehrenhaft nochmal gesagt hat, hey, give it up for Randy Orton und so, das hat Orton gar nicht gepasst. So. Der war einfach genervt, hat da hochgeguckt, die haben extra eine Kamera in seine Fresse gestellt, die genau das aufnimmt. So. Der war schon richtig angefressen. Orton ist sehr beliebt gerade in jeder Arena der Welt. Super, super over. Top 3 Babyfaces, würde ich sagen, bei WWE gerade.
Vor Cody.
Vor Cody aktuell, zumindest was Arabian Crowd angeht. Würde mich schon wundern, wenn man den turnt. Aber andererseits, ey, Randy Orton ist halt Randy Orton, ne? Mach einen Heel raus, ey.
Ich bin gespannt, in welcher Art sie das machen werden. Ob Full Heel oder ob halt irgendwie irgend so ein Mittelding
mit den Voices im Kopf und so. Mhm. Aber unser Wunsch, dass hier im Match Dinge passieren, die dazu führen, dass mit diesem halt zufällig über den Turniermodus zustande gekommenen Aufeinandertreffen der beiden letztendlich die Geschichte losgetreten wird.
Ja.
Das scheint ja so zu sein.
Mhm.
So, finde ich geil.
Finde ich auch geil.
Hab ich Bock drauf.
Stell dir vor, dass Orton vielleicht Cody Rhodes das SummerSlam-Match gegen Cena versaut. Oder
denkbar.
So.
Denkbar.
Oh, so eine Power Group nochmal Cena, Orton, Rock und Ric Flair. Mark my words. Ja. Gut, ja. Gute Nummer. Das andere Match, das andere Turnierfinale.
Mhm.
Nicht so geil. Jade Cargill halt.
Genau.
Ja.
Ja, nicht so geil ist gut. Also, ja. Aus der Tatsache, dass Jade Cargill Asuka mit dem Arsch übers Gesicht rutscht und sie dabei vermutlich zu weit hochzieht und wir das nicht von der anderen Kammerseite sehen dürfen, können wir wahrscheinlich schließen, dass die linke Schulter nicht unten war für den Pin. Anders als Randy Orton wird Asuka aber die verbale Fähigkeit dazu fehlen, das zu adressieren.
Ja.
Ich fand Jade Cargill in den letzten Wochen mit dieser Andeutung von, ja, weiß ich nicht, einer Abkehr von so ihrem Face-Dasein eigentlich angenehm. Also nicht, dass ich sie jetzt unbedingt doll sehen will, aber dass wir wenigstens diese Face-Sache hinter uns haben. Und dann hat mir ihre Abschluss-Promo, in der sie versucht, dass Leute sie ausbuhen, noch einmal für eine emotionale, facige Ansage zu nutzen, hart den Wind aus den Segeln genommen. Und ich habe jetzt richtig erst recht keinen Bock auf ihr SummerSlam-Titelmatch.
Ja, alles, was ich in der Preview dazu gesagt habe, die beide Charaktere interessieren mich nicht. Ich komme nicht hinter die, ich weiß nicht, was die wollen. Jade Cargill nervt, ist eine Zicke, die irgendwie face sein soll. Ich verstehe es nicht. Das Beste an dem ganzen Match war die Storm, das Storm-Cosplay von Cargill. Damit hört's aber dann auch auf. Ja.
Ja.
Fuck it.
Ja, kommen wir zu erfreulicheren Ereignissen. Manchmal liegt man gerne falsch. In meinem Fall zumindest.
Ja.
Solo Sikoa gegen Jacob Fatu.
Ja, Mann.
Haben wir beide zielsicher falsch getippt für Jacob Fatu.
Ja.
Und als Belohnung dafür sozusagen eine Rückkehr bekommen. Eines der am sympathischsten aussehenden Menschen im gesamten WWE-Roster, von Tangaloa nämlich.
Lukas heimlicher Crush. Was für ein schöner Mann, hat er zwischendurch gesagt.
Ist doch so.
Wie sympathisch er aussieht.
Ja.
Ja, Camacho, Alter.
Es, so stimmt, hieß er früher. Es stimmt doch halt einfach.
Ja, sehr netter Mann. Bestimmt.
Der ist wieder da. So, er hat aber nichts geholfen, dass er eingegriffen hat.
Null, geiles gemacht.
Das ist auch so schön, dass er, selbst wenn er eingreift, um ein Match zu sabotieren, halt einfach erfolglos ist, es auch wieder herrlich lustig.
Fantastisch.
Ja. Naja, und dann ist auch noch sein, ich glaube, Halbbruder, richtigerweise, aber von den Kommentatoren einfach erstmal als Bruder bezeichnet, Hikuleo aufgetaucht. Ob er Hikuleo heißen wird bei WWE, darf man bezweifeln.
Noch ist der Name nicht genannt
worden. Genau, noch ist der Name nicht genannt worden. Aber genau, der ist groß, sehr viel größer als alle anderen in diesem kleingewachsenen Stable.
Ja.
Und hat letztendlich Jacob Fatu zerstört, sodass Solo Sikoa nach einem fantastisch gestellten Samoan Spike seinen ersten Titel im Main Roster einheimsen durfte.
Endlich, Mann. Ich glaube, Triple H hat unsere Preview gehört und wie lobend wir über Solo Sikoa da geredet haben.
Ja.
Und Saudi Sikoa hat's echt geschafft jetzt so. Ersten Titel gegen diesen Jacob Fatu. Das ist geil, das hat mich richtig gefreut. Also, ne, so sehr ich Jacob Fatu liebe und so, haben auch genug drüber gesprochen. Schadet das Fatu nicht, sondern stärkt Solo Sikoa.
Ja.
Diese Entscheidung, ne? Also,
Tatsache.
Mein Gott, also gegen wen hat sich Fatu hier durchsetzen müssen oder es versucht zumindest, dass dann noch ein neuer kommt mit Hikuleo, so, Bruder oder Halbbruder, wie du sagst. Also, ich glaube, Haku ist der Vater dieser Leute, hat seine Spermien wahrscheinlich sehr viel verteilt auf der Welt.
Ja, irgendwer in dieser Familie sind, also da sind auch Adoptivkinder drin, ich weiß jetzt nicht, welcher von denen das war, deswegen egal.
Ja.
Irgendwann habe ich das mal, in irgendeiner Folge habe ich das mal detaillierter aufgeschlüsselt, aber so, frag mich jetzt nicht danach, mein Gedächtnis ist zu schlecht dafür.
Ich sehe Haku gerade irgendwo so, ey, meine ganzen Kinder sind alle so klein, ich will ein großes Kind. Und er hat einfach Hikuleo adoptiert.
Denkbar, ich weiß nicht.
Ja, wer den nicht kennt, grämt euch nicht, muss man nicht kennen. Also hat halt in Japan ein bisschen was gemacht. So, ich kenne ihn aus ein paar Matches, der ist im Ring ungefähr so auf dem Level von Tangaloa gewesen, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Mhm. Hatte aber jetzt für mich eine sehr, sehr, sehr gute Aura. Also ja. Sein physisches Charisma, seine Präsenz war sehr stark, seine Mimik war sicher. Hat sogar ein bisschen Trash-talken dürfen.
Der hat auch hart draufgepackt einfach. Der war sonst immer ein groß gewachsener Typ, der nicht richtig stark aussah. Mhm. Und der, also, sah jetzt stark aus.
Ja, man, ist gar nicht so leicht, so drauf zu packen und diese Länge, die er hat, ist ja wirklich riesig, so, ne, zu kompensieren irgendwo. Oder so, dass es halt nicht aussieht wie so ein Schlacks-Dude. Das kriegt er, glaube ich, ganz gut hin. Ja, mega. Also ich freue mich, dass er jetzt da ist. Die Faction sieht schon jetzt krass aus. Ja. So.
Wenn Tamatonga jetzt noch zurückkommt,
ja.
Dann
ja.
Ja, crazy.
Genau. Und JC Matterhorn noch irgendwie seinen Bauch los wird oder so, am besten.
Matterhorn.
Also Bergsteiger. Genau, habe ich schon Bock drauf. Genau, und ja, Sikoa hat halt jetzt bewiesen, dass er halt wirklich, wirklich smart ist. So, er hat halt wieder einfach einen Move geplant und der ist aufgegangen.
Und das trotz seiner Jugend.
Jacob Fatu, wissen wir,
deutlich älter.
Feuerpapa, deutlich älter.
Ja.
Ich glaube, Fatu ist tatsächlich auch der Onkel oder Großvater von Solo Sikoa.
Irgendein verwandtschaftliches Verhältnis werden die haben.
Ja, eins von beiden. Genau, und das freut mich so. Wir haben eben noch mal kurz durch die Postshow dieses Events geskippt und da saß auch Solux Tricor am Pult zwischen Jackie Redmond und Byron Saxton. Byron Saxton, was für ein Name.
Das stimmt.
Lord Byron Saxton. Genau, so ein englisches Adelsgimmick haben. Naja, hat er wohl nicht. Verstanden, vertan. Und hat sich da auch wirklich wieder schön, unterhaltsam, charismatisch gezeigt. Hat auch erklärt, dass jetzt halt irgendwie, ne, Jimmy nicht zurück wollte, Fatu irgendwie jetzt nicht auf ihn hören wollte. Und dann hat er sich halt jemanden geholt, der halt absteppte.
Ja.
So. Und jetzt hat er den nächsten rangeholt. Er akquiriert halt einfach Leute von außen.
Ja.
Fatu, Matterhorn und Ticoleo so. Das sind halt wirklich Outsider, die storyline-technisch Solo Sikoa da reinbringt. Und das ist geil. Ich weiß nicht, wann zuletzt jemand so viele Leute von außen irgendwo mal reingeholt hat in so einem Wrestling-Business.
Tamatonga und Tangaloa ja auch.
Die ja auch. Einfach, da holt sich ein paar Kriminelle von außen.
Ja.
Bam! So. Genau. Das ist geil, das ist smart. Der kauft sich, Solo Sikoa ist so ein neureicher Gangführer irgendwie.
Ja.
Der halt dann das macht, so, ne? Und ich finde das super gut. Und ich finde es richtig schön, dass man das jetzt belohnt und seine Leistung in den letzten Jahren generell belohnt mit dem Titel.
Voll. Voll. Und ich mag auch wirklich sehr, wie er seinen Charakter spielt. Der ist richtig ernsthaft motiviert und auch hart in das Match gegangen, so. Auch so persönlich gekränkt. Mhm. Der wollte was beweisen, so.
Mhm.
Und erst nachdem das geschafft war, hat er dann wieder in seinen Lockergang geschaltet und angefangen, Späße zu machen.
Mhm.
So. Das ist schon cool. Das passt schon ganz gut dazu. So, das war eine persönliche Nummer für ihn auch. Ich finde das für seinen Charakter durchaus wichtig.
Ja.
Dass er eben nicht nur dieser neureiche Dude ist, so, dem irgendwie andere zum Sieg verhelfen müssen, sondern dass der auch tatsächlich eine persönliche Mission hatte, die ihm wichtig war. So, dass er halt eben einfach kein Comedy-Gimmick ist.
Ja.
So,
ja.
Sondern eine wirklich ernsthaftes Interesse und eine ernsthafte Beziehung mit Jacob Fatu hatte und hat wirklich gekränkt davon war, so auch wiederholt ja immer wieder gesagt hat, so, du hast mich nie geliebt. So, genau. Und dann diese Facette finde ich halt total wichtig für die Vielschichtigkeit von diesem Solo Sikoa Charakter. Also es macht ihn umso liebenswerter und umso hassenswerter. Großartig, richtig gut.
Ja, wichtiger Punkt. Gut, dass du das erwähnst. So dieses Komödiantische, was er hat, lief manchmal Gefahr, zu viel zu werden. So, aber er hat es immer wieder geschafft, das irgendwie hinzukriegen. So und die Ernsthaftigkeit zu haben. Sein Taunt Game ist mein Favorite Taunt Game im Wrestling. So, das ist super lustig.
Ja.
Bei Money in the Bank in dem Ladder Match auf die Spitze getrieben.
Jo.
So, aber genau, er ist halt hier tatsächlich mit einer recht harten, ernsthaften Stiffness auch reingegangen. So, Ja, stimmt, das hast du schon während des Guckens gesagt. Und das macht was so. Das wertet das Match dann auch irgendwo auf.
Und trotzdem tauntet er in dem Match, aber halt mit einer anderen Mimik, mit einer anderen Haltung, ne? Wenn er halt so nach dieser Hip-Attack in der Ringecke dann dieses
den Schüttler.
Dieses Fatusche Umaga Gedächtniszappeln.
Ja.
So
Gedächtniszappeln,
Gedenkzappeln. So. Ja. Oder Gedächtnis kann man ja auch sagen. Egal, jedenfalls, also das halt macht, aber halt mit so einer Ernsthaftigkeit, so, ne? Mit so einer. Es ist halt immer noch dieser Solo Sikoa, der sich über andere lustig macht, aber es hat halt einfach eine andere Färbung, wenn es Jacob Fatu ist, so, weil das ist einfach kein Spaß mehr.
Ja.
So, das ist schon geil.
Ja.
Das ist schon wirklich geil.
Finde ich auch. Schön. Das war mein Highlight des Events, glaube ich.
Ja, meins auch tatsächlich. Es hat mich gut unterhalten, es hat mich gut überrascht. Ich mochte die Entwicklung einfach. Ja. Es gibt hier, du hast es ganz toll gesagt vorhin, beide gewinnen letztendlich so.
Ja.
Super.
Ja, ich habe nicht gesagt, beide gewinnen. Ich habe gesagt, Fatu verliert nichts dadurch, aber Sikoa gewinnt. Ja. So, ne? Fatu hat jetzt nicht wirklich was gewonnen, er hat einen Titel verloren, aber steht halt nicht schwächer da. Und das ist für eine Niederlage irgendwo dann doch, kann man vielleicht als Gewinn sogar sehen, wenn man aus einer Niederlage nicht schwächer hervorgeht. So. Das musst du erstmal schaffen.
Eben.
Also auch Booking-technisch, so, was die hier getan haben.
Eben.
Und Hikuleo ist auch echt sieht aus wie ein Dude, der einen schon echt vernichten kann, so, da kann man auch mal ruhig liegen bleiben, so,
ja. Voll. Auf jeden.
Ja, weiß ich auch nicht. Zweites Highlight, aber wirklich nur so ein sehr persönliches von mir. Einfach Karrion Kross, so. Der hatte jetzt wieder ein PLE-Match.
Geil.
Und, ja.
Ich habe mich schon bei der Entrance gefreut. Ich habe beim Gucken schon gesagt, so, Mann, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich diese Entrance mal wieder so sehen konnte. So. Ja. Und dann auf diesen, kleinen 4:3 Fernseher aus den 80er Jahren, den sie da in Saudi-Arabien aufgestellt hatten auf der Bühne.
Ja, wir mussten manchmal ranzoomen tatsächlich. Also wir haben beide so eine Lupe, so eine relativ große Lupe.
Ja, von einem alten Gameboy haben wir die genommen.
Genau,
diese Bildschirmlupe.
Mehrere Spinnen drunter. Und da mussten wir manchmal halt bei der Entrance drauf gucken, weil der Tron von den von der Saudi-Arena so klein ist.
Ja.
Hat mich schon ein bisschen gestört. Aber gut, so konnten wir es dann noch erkennen. So.
Genau.
Der kleine Mini-Rabe, wir dachten erst, es wäre ein Spatz, der da anfliegt über Scarlett, aber es war dann doch der Rabe im Endeffekt.
Spatz. Ja.
Genau. Ja. Schön, genau, geile Entrance, by the way.
Ja.
Richtig gutes Timing, wenn den Cross dann da durchbricht und so. Sami Zayn, all Arab, so, geht halt als Held der Araber rein.
All Arabian Hero.
Ja, pakistanische Hose an, also die Flagge der, nicht pakistanisch, Alter. Palästinenser. Pakistanisch. Also statementmäßig auch irgendwie interessant. Ist man das so machen? Hatte er das letzte Mal auch, habe ich eben gesehen. Hat das Bild von einem anderen Saudi-Event, der auch die palästinensischen Flaggenfarben auf der Hose. Nun ja.
Stabiler Dude, der Samuel Zayn.
Ja, will ich nicht bewerten jetzt, aber
dass er das macht, genau, darum geht's mir erstmal. Finde
ich wirklich bemerkenswert, so, weil normal lässt WWE da Politisches raus, so.
Mhm.
In der Form vor allem, in der Region, bei den aktuellen Geschehnissen, schon krass.
Ja.
Ja, gutes Match, 13 Minuten, Zayn gewinnt natürlich, so, ne, geht nicht anders, Cross hat ja gar kein Match-Standing. Aber hast du irgendwas gesehen, das in diesem Match, sowas so charakterentwicklungstechnisch irgendwie antizipiert wurde von uns?
Bei Sammy nicht so sehr, aber dafür hat Karrion Kross mir richtig viel von sich erzählt. Und das hat mir gut gefallen.
Ja, schön.
Du hast beim Gucken auch gesagt, Mann, wie stark Karrion Kross aussehen darf. Und das ist halt echt nicht selbstverständlich, gemessen daran, was für ein Losing-Streak Karrion Kross gefühlt. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe das Gefühl, er hat ewig nur verloren, wenn er dann überhaupt mal Matches hatte.
Genau, im letzten Jahr einfach vielleicht 1-2 Matches.
So?
Ja.
Und für so jemanden, der halt basically nur so als Flüsterer aufgetaucht ist, und als solcher dann auch immer nicht so richtig für voll genommen wurde von den Leuten, hatte der wirklich, wirklich ein starkes Standing in dem Match. So, der hat über weite Strecken Sami Zayn einfach niedergemäht. So, und ich mag eigentlich ganz gerne, dass letztendlich als es dann so ins Manische ging bei Karrion Kross, als er ja wirklich zu Sammy hingegangen ist und ihn angebrüllt hat und gesagt hat, jetzt sag, dass du ein Lügner bist, sag, ich hatte recht und so, und ihn wiederholt dann halt in der Ecke attackiert mit Anlauf, dass genau dort, wo er sein eigentlich kontrolliertes Mindgame Ding aufgegeben hat und wie gesagt, eben so manisch wurde, dass genau da Sami Zayn sich ein Herz fassen konnte und das Opening finden konnte mit einem fantastisch getimten, muss man sagen, von beiden, fantastisch getimten Hellover Kick, dann das Match an sich reißen konnte. Auch das ist so ein Ding. Hier gehen irgendwie beide siegreich raus. So, Karrion Kross hat richtig viel für seinen Charakter gewonnen, tolles Match geliefert und ja, Sami Zayn bleibt der Held der arabischen Halbinsel.
Ja, voll wichtig, stimmt. Kross hat hier viel erzählt. Es ging gar nicht um Zayn dann im Endeffekt, wie wir in der Preview gehofft haben, dass er irgendwie auf die böse Seite gezogen wird und ein bisschen brutal wird oder so. Es ging hier wirklich um die Erzählung Kross und um die Etablierung der, wie Cole gesagt hat, so unterschwelligen Sympathie, die einfach gerade wächst. So, das hat Cole mehrmals erwähnt und das stimmt auch. Also das nehmen sie schon alle wahr, da auch offiziell nun. So, und das freut mich total, weil, also, ne, wie gesagt, ich liebe Kross. Ich finde auch sein Wrestling-Game total gut. Ich mag sein Moveset, ich mag, wie er die Moves ausführt. Der ist halt ein sehr, sehr basic-lastiger Wrestler, so. Der macht viele Throws und Holds und so und Strikes. Der ist da super, solide, was die Variation und die Kreativität angeht unterwegs, aber schon sehr, sehr gut in der Ausführung immer so. Ja. Das, ich sehe den schon gerne wrestlen. Das ist so wie ich auch so einen Randy Orton oder einen Dex Harwood oder so wrestlen sehe, mag ich halt auch so einen Karrion Kross sehr gerne. Davon gibt's gar nicht mehr so viele, die das so annehmen und darüber dann noch andere Sachen halt erzählen. Daneben dann ist halt so eine generelle Sache, will ich gerade kurz erwähnen. Wenn Leute so wrestlen, diese Basic-Wrestler so, ne? Wenn du so ein Moveset hast und nicht so außergewöhnlich spektakuläre Dinge tust die ganze Zeit in deinem Match, dann hast du, glaube ich, mehr Raum, um Charakterdinge zu erzählen. Dann hast du mehr Raum und mehr Zeit auch, weil die Holds das hergeben und so, die man dann vielleicht macht und die vielleicht ein Ray Phoenix nicht macht, zu erzählen, mimisch vor allem oder so, oder gestisch dann meinetwegen auch, wie Solo Sikoa, der auch so ein Typ ist, und das mag ich total, weil dann achte ich halt irgendwie auch mehr, glaube ich, auf den Charakter als bei Ray Phoenix. So, nichts gegen Ray Phoenix, liebe Ray Phoenix, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja.
Ja.
Und Kross hat das so geil gemacht. Ich war die ganze Zeit in Kross Gesicht bei diesem Match.
Voll.
Ich war nur in seinem Gesicht, den Rest gar nicht mitkriegt.
Der hat aber auch eine fantastische Mimik.
Ja.
So, muss man auch sagen.
Und eine gute Weirdness. Der ist halt frisch irre.
Ja, genau.
Der ist nicht so heelisch irre, so aggro irre oder so langweilig.
Nee, und vor allem hat er ja auch eine Mission. Und das ist ja das Ding. Also ich mag an Karrion Kross tatsächlich sehr gerne, dass er eben nicht rüberkommt wie einfach so ein Heel, der einfach nur böse ist. So ein Disney-Bösewicht, der die Weltherrschaft an sich reißen will und dabei alle zerstören, so ungefähr.
Ja.
So, sondern der ist ja in der Regel bei dem, was der tut, zumindest ist das, was er uns verkauft, jetzt in den Shows, der kommt ja immer, der sucht sich seine Opfer ja aus.
Mhm.
Und der will denen etwas über sich beibringen. Also, ne, Sami Zayn etwas über Sami Zayn.
Ja.
So, dem geht's ab, also irgendwann in dem Match ging es ihm ums Prinzip, dass er Recht haben wollte damit.
Ja.
Aber eigentlich ist die Grundidee gewesen, Sami Zayn zu entlarven für das, was Sami Zayn halt ist. So, es geht nicht darum, dass Karrion Kross, keine Ahnung, ne, sich zum Titel dingsen will und denkt, Sami Zayn ist das Sprungbrett für ihn oder dass er ihn auf die dunkle Seite ziehen will, wie ich jetzt dann so. Also, wobei das schon ein bisschen da mitschwingt, aber auch das ist nicht im Kern sein Motiv, sondern er will einfach Leuten im Endeffekt ja sogar helfen, wenn man es ein bisschen überspitzen will, weil er gesagt hat, Sami, mit dieser Haltung wirst du halt keinen Titel gewinnen. Und möglicherweise kommt er jetzt als nächstes raus und sagt so, Sami, vielleicht hat es damit gereicht, gegen mich zu gewinnen, weil ich ganz kurz vom Pfad abgekommen bin und vom eigentlichen Plan, aber einen Titel wirst du damit immer noch nicht gewinnen.
Mhm.
So, und das mag ich halt sehr gerne, weil er ist halt nicht einfach nur böse, so, sondern der will halt einfach was bewirken.
Guck, was er bei New Day bewirkt hat.
Ja! Yeah.
Kofi Kingston ist wieder Tag Champ, den hat er geturnt. Nee, andersrum, ne? Xavier Woods, beide hat er angegangen, glaube ich. Mhm. Ja! Genau. Wäre auch geil.
Voll. Geiler Typ.
Solche Leute braucht es. Die finde ich spannend.
Ja.
So, haben wir noch irgendwas hier? Genau, Street Fight war ganz geil. Ripley Rodriguez, gut abgeliefert, sehr stiff.
Voll.
Richtig, richtig gutes Match.
Die hatten Bock.
Ja, die hatten Bock. Das habe ich zu dir beim Gucken gesagt. Man merkt, dass die beiden, das haben sie auch im Video vorher gezeigt, dass die beiden wirklich auch ein freundschaftliches Verhältnis haben.
Voll.
Die machen das schon lange zusammen, alte NXT-Zeiten und so. Und das sind so Matches, da bilde ich mir ein zu sehen, dass die nochmal ein extra Vertrauen haben, miteinander zu arbeiten und dann nochmal ein bisschen mehr reinlegen können, weil sie eben der anderen vertrauen.
Voll. Ja. Und auch in dieser Vertrautheit halt einfach auch keine Blöße geben wollen, nicht richtig reinzulangen, wenn sie dann halt irgendwie einen Strike ansetzen oder so.
Ja.
Das ist schon, das war schon cool zu gucken, so. Die können ja auch beide was. So, dann hat sich Roxanne Perez noch eingemischt.
Ja. Da hat er so ein BDSM Trio da.
Ja.
Alle Ledermuddis.
Ja.
Ja.
Jade Cargill sowieso die einzige Frau, die nicht schwarz getragen hat bei dem Event, glaube ich.
Ja.
Und wurde dafür, also ich fand erstmal eigentlich ein gutes Showing für Roxanne Perez. Auch direkt in Judgment Day lila mit bei dem Schwarz. So. Mal gucken, ob sie sich damit ein bisschen der Gunst von Raquel Rodriguez arbeiten konnte. Im Ergebnis wahrscheinlich nicht. Rhea Ripley hat das Match trotzdem gewonnen, nachdem sie Roxanne Perez in eine Mülltonne gesteckt hat und dann umgetreten.
Ja.
Aber ja, mal schauen. War auf jeden Fall unterhaltsam.
Absolut.
Das war definitiv schöner anzugucken, als ich das erwartet hätte.
Mhm.
So.
Nette Viertelstunde, ja.
Ja.
Ja, im Gegensatz zu dem anderen Women's Match auch einfach eine gute Card-Position gehabt, so, ne? Also, Kargil Asuka als vorletztes Match zu bringen, katastrophale Booking-Entscheidung.
Ja. So. Ja, vor allem, weil beide dem Publikum auch wirklich bis zum Schluss egal waren, ne? Also, Asuka hat's wirklich unmittelbar, bevor sie gepinnt wurde, geschafft, zum ersten Mal in diesem Match das Publikum irgendwie wieder aufzuwecken und hinter sich zu bringen. Und dann im nächsten Moment musste sie verlieren. Und dann sich halt auch noch anhören, wie Jade Cargill versucht, das Ding wieder Richtung Face rumzureißen. Also heißt, selbst, dass sie das Publikum hinter sich, also Asuka, hinter sich bringen konnte, war eigentlich nicht ganz zweckdienlich letztendlich.
Ja.
So, ne? Wenn Cargill jetzt voll Heel geturnt wäre, dann wäre es noch doppelt gut gewesen, aber hat sie halt auch nicht.
Nee.
Da ging nicht viel zusammen. Das war schon echt, das Lowlight.
Denke ich auch.
Also, wobei das Lowlight war Cheesecake-Pizza, aber dann.
Cheesecake-Pizza, ey, Alter. Ja. Gott. Gut, das war das Match, das Event, meine ich.
Ja.
Drei cool. Stunden Saudi-Arabien mal wieder geguckt. Well.
Jetzt nach dem Gespräch und nachdem wir die Sachen, die wir gut fanden, rausgepickt haben, also ne, so gerade so Cody und Orton und das, was danach kommen könnte, Sami Zayn und vor allem Karrion Kross und was das jetzt für seine Zukunft bedeutet, Solo Sikoa mit neuem Stable und dann John Cena. Ey, ganz ehrlich, wir haben bei 4 von 6 Matches, die hier drin waren, wobei ein fünftes kann man noch hinzufügen, Rhea Ripley ist so ein bisschen zurück, so insoweit, als das zumindest ein wichtiger Sieg für sie war, während sie sonst so ein bisschen auf Irrwegen unterwegs war, aber das würde ich nur in Klammern setzen. Also in 4 von 6 Matches bin ich dann doch durchaus gespannt darauf, wie es weitergeht und finde das alles nach halbwegs rationaler Reflexion in diesem Podcast weniger müde, als meine körperliche Verfassung mir nach dem Fresskoma hier suggeriert hat zu Beginn des Podcasts.
Ja.
So,
ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann sein, ja. Ja, ich glaube auch. Das stimmt schon irgendwie. So langsam wandert das Blut auch wieder Richtung Kopf bei mir, dem alles vorher im Bauchbereich war. Ja.
Sonst immer im Lendenbereich.
Ja, sonst immer im Lendenbereich. Ja. Boom Breaker! Ja. ja. Gut.
Gut.
Meine Damen und Herren.
Wir haben sogar mal wieder eine Top 7 gemacht.
Ja. Genau.
Fantastisch. Dann, hören uns dann vermutlich nächstes Wochenende wieder.
Ja, ist aktuell geplant.
Genau, mit vielleicht etwas halbwegs Besonderem. Mal sehen, ob es klappt.
Genau.
Ich will nicht zu viel versprechen für den Fall, dass nicht.
Ja, ist okay, verstehe ich. Aber vielleicht wird was Besonderes passieren.
Genau. Wenn nicht, dann tun wir alle so, als wäre nichts gewesen.
Alles klar. Okay, was auch nicht gewesen ist, ist Gunther bei diesem Event.
Ja, du hast recht. Du hast ihn einmal kurz erwähnt, als es um Randy Orton ging und seine Historie in Saudi-Arabien. Ja. Aber geben wir ihm vielleicht das Schlusswort. Ich schalte einmal durch nach Wien.
Schalte mal durch nach Wien, danke.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.